Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf zu diesem Thema Leben, Liebe, Leiden. Diese drei Facetten, die bestimmen ja in unterschiedlicher Gewichtung unser Leben. Und die Frage ist, wie gehen wir als Christen damit um und schaffen es, ich habe es mal richtig schön ausformuliert, im Leben zu leiden, das Leben zu lieben und die Liebe zu leben. Ich sage es nochmal. Wie schaffen wir es als Christen, im Leben zu leiden, das Leben zu lieben und die Liebe zu leben? Als ich mich vorbereitet habe für diesen Abend, habe ich mir irgendwie ganz schlaue Einleitungssätze ausgedacht und habe gedacht, ja, das könnte man über dies und das reden. Habe ich mir gedacht, na, das ist, ich muss zum Punkt kommen. Ich mache mit meinem Sohn, der ist 14, geht in die 9. Klasse Gymnasium und die machen Inhaltsangabe. Und in der Inhaltsangabe kommt als erstes, was man formulieren muss, die Kernaussage. Da habe ich gesagt, Wiebke, reiß dich zusammen. Zu ihm sagst du immer, mach eine Kernaussage, fokussier dich, also fokussier dich. Was willst du heute Abend zu diesem Thema sagen? Was ist die Kernaussage zu Leben, Lieben, Leiden? Und meine Kernaussage ist, ich glaube, dass man diese Balance, das Leid auszuhalten, dann noch glücklich zu sein, zu leben, das miteinander zu kombinieren und zu erfahren, dass das nur mit Hilfe von Jesus Christus möglich ist. Und diese Kernaussage werde ich einfach mit meinem Leben versuchen zu belegen, zu erzählen, wie ich das in meinem Leben erfahren habe. Diese drei Dinge, vielleicht fragen Sie sich, wieso ist überhaupt Leid dabei? Leben und Lieben, also Leben wollen wir alle, wir wollen gut leben und wir wollen lieben, wir wollen geliebt werden, aber das mit dem Leid, das hat eigentlich keiner von uns gebucht. Das möchte keiner. Aber blöderweise ist es dabei und ich habe lange, also ich habe mich mit 4 im Kindergarten bekehrt und ich hatte so lange so einen sehr naiven Kinderglauben und so tief in mir drin habe ich doch irgendwie geglaubt, dass Jesus auch eine gute Lebensversicherung ist für mich. Also, dass wenn ich jetzt Christ bin und ich Jesus nachfolge und auch so irgendwie mich gut verhalte, dass das gut geht mit meinem Leben. Dass Jesus auf mich da, also aufpasst, dass mir nichts irgendwie zustößt und nun alles gut wird. Aber das ist nicht so. Jesus ist keine Lebensversicherung, sonst wären alle Menschen Christen. Ne? Wenn das ginge, könnte man einfach rumgehen und sagen, wollen Sie kein Leid mehr haben? Bitte nehmen Sie Jesus Christus. Ja? Aber so funktioniert es nicht. Viele Christen erleben Leid und sind in diesem Leid und es wird auch nicht wieder heil oder es wird nicht besser. Sie bleiben in diesem Leid. Und viele, also ich habe gemerkt, bei vielen Christen ist es auch so, ist es ganz schwer, das zu akzeptieren, dass in unserem Christsein, in unserem Christleben überhaupt das stattfinden darf, dass wir Leid empfinden, Leid haben. Und oft, ich habe das als Reaktionen auf unsere Geschichte oft gemerkt, dass dann irgendwelche Bibelsprüche zitiert werden oder irgendwas glatt gebügelt wird oder Gott meint es nicht so oder Gott hat es ja gut oder Dinge, die aber mit dem Leben überhaupt nicht zusammenpassen. Und dann gibt es noch die andere Sache, einfach in Selbstmitleid zu versinken und zu sagen, warum ich? Warum immer ich? Die anderen Christen, denen geht's so gut und immer nur ich. Immer ich. Mich trifft's immer so hart. Und ich bin auch so eine, die von Zeit zu Zeit so richtig jammert darüber. Und ich war auf einem Seminar und mir ging es schlecht und ich habe echt gedacht, boah, ich kenne nur Leute irgendwie, denen geht's super gut und da läuft alles und habe Gott ein bisschen die Ohren vorgeheult. Und ich war auf diesem Seminar allein. Das heißt, zu den Essenszeiten habe ich mich dann einfach an einen Tisch mit lauter fremden Menschen gesetzt. Und das Erstaunliche war an diesen Tagen, ich war an jedem Tag an einem anderen Tisch und an jedem Abend hat mir ein anderer Mensch seine Lebensgeschichte erzählt. Und die erste hat mir erzählt, dass ihr Sohn mit 21 auf einer Party verbrannt ist. Und die zweite hat mir erzählt, dass sie mit einem ganz üble Nachrede aus der Gemeinde gemobbt worden ist. Und so ging das die ganzen Tage über weiter, bis ich zu Gott gesagt habe, okay, ich habe es verstanden. Es sind auch die anderen, die auch den anderen Christen geht es schlecht. Und das hat mir sehr geholfen zu sehen, ja, auch andere Leute leiden und da werden auch Dinge nicht gut oder sonst irgendwie. Was mir aber aufgefallen ist, dass diese Leute, mit denen ich mich da unterhalten habe, die das durchgemacht haben auf diesem Seminar, dass sie einen stabileren, freundlicheren, fröhlicheren Eindruck gemacht haben als die anderen. Von denen jetzt nicht genau wusste, was sie durchlebt haben, aber denen es doch einfacher ging. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist oft so, wenn man so in eine Extremsituation kommt. Ich sage immer, muss man wählen, ob man bitter oder better wird. Ja? Und ich habe damals zu Gott gesagt, als uns das zugestoßen ist, habe ich gesagt, Gott, ich möchte nicht von jemandem auf der Straße angesprochen werden, der sagt, oh Gott, Ihnen geht's ja schlecht, Sie müssen ja irgendwie was ganz Schlimmes erlebt haben. Sondern ich möchte das Leben genießen, ich möchte Freude haben, ich möchte das in aller Fülle zelebrieren und haben und genießen. Und das Interessante ist, dass das ganz viele gar nicht verstehen. Ich war neulich, habe ich vor so Teenies einen Vortrag halten sollen und dann habe ich, die haben gesagt, boah, die sind total unruhig, ich weiß gar nicht, ob die dir zuhören. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann style ich mich richtig cool. Ich hatte große Locken und hohe Schuhe und ich sah wirklich, habe gedacht, wenn nichts, dann das. Dann können sie wenigstens sagen, ich sah echt super aus. Und ich komme da rein und die Frau von der Technik schaut mich an und ich merke schon an ihren Augen, irgendwas gefällt ihr nicht. Und dann habe ich meinen Vortrag gehalten, die Teens sind mitgegangen ohne Ende, richtig cool, wir haben so viel Spaß gehabt. Und dann kommt diese Frau am Ende auf euch zu und sagt, sie muss sich wirklich bei mir entschuldigen. Sag ich, wofür denn? Ja, weil als sie reinkam, habe ich mir gedacht, was will das Modepüppchen denn hier? Und das ist interessant, dass das auch für die anderen Leute, das geht nicht, ja. Ich kann so nicht aussehen, wenn ich sowas durchgemacht habe oder wenn ich irgendetwas erlebt habe, dann geht das nicht. Und ich sage, ja, doch, es geht. Ich möchte heute Abend Ihnen vor allem meinen Sohn vorstellen. Ich bin begeistert von meinem Sohn. Er ist 14 Jahre alt, er ist voll in der Pubertät. Aber er ist einfach cool. Und er hat dieses Leben, Lieben, Leiden, bringt er in eine Balance und lebt das, dass ich einfach immer nur sagen kann, wow, von dem muss ich mir echt eine dicke Scheibe abschneiden. Ich erzähle einfach kurz ein bisschen was zum Josia und wir schauen dann einen Film, dass Sie auch wissen, wie er aussieht und wie er ist. Ich war 30, wir waren beide 30, mein Mann und ich, als wir beschlossen haben, Kinder zu bekommen und dann war ich schwanger und es hieß, wir kriegen einen Jungen und ich war bei der Frauenärztin, die hat gesagt, also das ist so ein richtiges Superkind, also das liegt genau auf der Tabelle und ich habe da gar nicht richtig hingehört, weil ich mir gedacht habe, was soll ich anderes als ein gesundes Kind kriegen? Sorry, ich bin 30, ich bin gesund, ich habe da nie drüber nachgedacht, dass es irgendwas schief gehen könnte oder so. Und dann in der 27. Woche hat sie gesagt, sie hätte da ein bisschen was gemessen. Ich sollte doch nochmal in die Uniklinik gehen, weil sie glaubt, dass ein Bein vielleicht ein bisschen kürzer ist als das andere. Und ich weiß noch, manche Momente erinnert man sich ja so ganz besonders dran. Ich weiß noch, wie ich sie gefragt habe und habe gesagt, muss ich mir da irgendwie Sorgen machen? Sagt sie, nein, nein, also es ist nur eine Kontrolluntersuchung. Und dann weiß ich noch, ich habe versucht, da einen Termin zu bekommen in der Uniklinik in Erlangen. Und die hat mir dann gesagt, also gute Frau, ne, wir haben hier echt Problemfälle. Ob jetzt das Bein ein bisschen kürzer oder länger ist, da kann ich Ihnen jetzt keinen Termin geben. Und mein Mann ist Arzt und irgendwie kam er da vorbei. Und dann habe ich wirklich nur einen Termin gekriegt, weil sie gesagt haben, okay, Kollege, ja, dann halt nächste Woche. Sonst hätte das auch noch Wochen gedauert, bis ich das gewusst hätte. Ich bin dann hingegangen, natürlich ohne meinen Mann, weil die hatte ja gesagt, das war nichts. Und der Arzt, der mich angefangen hat zu schallen, hat auch gesagt, ja, die Frauenärzte, die schicken uns immer solche Leute und sagen dann, das Bein ist zu kurz. Dabei haben sie den Arm gemessen und kriegen dann die Panik. Und ich war tiefenentspannt, er war tiefenentspannt. Das hat sich dann aber geändert, ich habe das schon gemerkt, bevor ich irgendwas gehört habe. Es kamen dann 3 Ärzte, 4 Ärzte, dann kamen 10 Studenten, 10 ausländische Studenten rein. Also es war wirklich bizarr auch irgendwie. Und alle starrten da drauf. Und dann teilte man mir sehr unvermittelt mit, also dass das Kind keine Arme hat, verkrüppelte Beine und dass es aufgrund dieser hohen körperlichen Schäden ganz sicher schwer geistig behindert ist. Und dann, und das habe ich gesagt, das nehme ich denen wirklich, habe ich ihnen sehr übel genommen, dann haben alle den Raum verlassen. Und ich habe natürlich angefangen, hysterisch zu weinen und die sind einfach gegangen. Also nicht mal eine, die meine Hand gehalten hätte oder gesagt hätte, also sie haben dann nur gesagt, ja, sie holen meinen Mann. Den haben sie dann auch geholt, haben aber, weil der natürlich in Weiß kam, zu ihm dann auch gesagt, sowas wie, Herr Kollege, kommst du mal da an den Computer? Und ich meine, es war nicht der Kollege, das war der Vater und er war genauso betroffen wie ich. Und dann fand eigentlich kein Gespräch mehr statt über die Schwangerschaft, sondern nur noch, dass ich es schnell machen soll. Ich wüsste ja, ich wäre in der 27. Woche, dass das keine normale Abtreibung wäre, sondern ein Fetuzid. Das heißt, das Kind würde totgespritzt und ich müsste es tot gebären. Und dann entschuldigten sie sich ganz herzlich, dass sie das hier im Haus nicht machen könnten. Da müsste ich irgendwo anders gehen. Sie würden mir zwar Adressen geben und wie gesagt, ich sollte es doch bitte schnell machen. Das war ein Zustand, das kann ich gar niemand beschreiben. Also es war völlig aus dem Off. Ich war nicht darauf vorbereitet und ich weiß, ich bin die ersten 3 Tage immer im Zimmer auf und ab gegangen, hab immer zu gesagt, was soll ich denn jetzt bloß machen, was soll ich denn jetzt bloß machen, weil mir war völlig bewusst, auch wenn ich kein Christ gewesen wäre, dass das eine Auswahl war zwischen Pest und Cholera. Ja, also Kind töten, Tod gebären, 27. Woche, da ist alles dran. Das weiß ich nicht, ob man sich davon überhaupt wieder erholt, ja. Und das andere war aber, dass sie mir so praktisch gesagt haben, ich kriege ein Alien. Also an dem Kind funktioniert gar nichts, ja. Es ist völlig kaputt, so haben die das ausgedrückt. Es ist, also auch dadurch, dass ja niemand gesagt hat, sie können ja auch die Schwangerschaft weiterführen, hat niemand gesagt. Habe ich gedacht, das geht auch nicht. Und für mich war es dann wirklich auch so, dass ich gesagt habe, also ich muss das jetzt auch mit Gott irgendwie klarkriegen. Also entweder glaube ich, dass Gott gut ist und dann kriegen wir das Kind und dann glaube ich, dass er es auch mit diesem Kind gut mit uns meint und dass man das in unserem Leben weiterhin sehen wird. Oder ich mache jetzt mit allem Schluss, mit Gott Schluss, mit dem Kind Schluss. Ich mache es einfach selber, mein Leben, und kriege dann irgendwann vielleicht ein neues Kind und schau einfach, dass ich selber durchs Leben komme. Und mein Mann hat gesagt, das ist wirklich sehr beeindruckend. Viele Frauen fragen mich immer, was hat denn ihr Mann gesagt? Ich habe so einen ganz stillen, zurückhaltenden Mann. Und er hat gesagt, Wiebke, du musst dir das überlegen, aber für mich kommt das gar nicht in Frage. Ich habe dieses Kind schon so sehr lieb und seitdem ich weiß, dass es ihm schlecht geht und es mich braucht, liebe ich es noch viel mehr. Das war das Einzige, was er dazu gesagt hat. Auch als die Familie und auch Freunde über uns hergefallen sind und gesagt haben, spinnt ihr, so ein Kind wollt ihr kriegen, ihr macht euer ganzes Leben kaputt, ihr seid 30, die Karriere von meinem Mann war gerade angegangen, ihr seid doch verrückt, das werdet ihr nie schaffen. Oder wie meine Schwester gesagt hat, die Wiebke wäre schon mit dem normalen Kind nicht zurechtgekommen. Und da muss ich ihr teilweise auch recht geben, weil ich war nicht so der Baby-Nater, der jetzt schon 5 Babys halt auf dem Arm hatte. Ich wusste nicht, wie es wickeln ging. Ich wusste gar nichts, ja. Ja. Wir haben uns beide für den Josia entschieden und haben ihn Josia genannt, weil es heißt, Gott heilt. Und weil wir nicht das als Bedingung an Gott gemacht haben, aber das ist das, wo wir stehen von unserem Herzen her, dass Gott etwas Unmögliches möglich macht in dem Leben von Josia. Und das können Sie jetzt in einem kleinen Film sehen, den die Aktion Mensch gedreht hat mit ihm. Und wir hoffen, es funktioniert.
Wir sind heute in einem kleinen Ort namens Bubenreuth. Und hier in Bubenreuth gibt es eine Grundschule. in der es eine Klasse gibt, in der Kinder mit und ohne Behinderungen zusammen lernen. Und wir erzählen hier heute in einem Fotoshooting die Geschichte eines kleinen.
Sia.
Unser Josia, und der ist jeden Tag so. Also wir hatten mal jemand da, der wollte ein Interview mit ihm machen und hat dann zu uns gesagt, ja, es wäre so ganz nett, wie wir das alles mit ihm gestellt hätten und so. Habe ich gesagt, wir haben da nichts gestellt. Der Film ist auch nur durch Zufall entstanden, weil die eigentlich ein Fotoshooting für Aktion Mensch gemacht haben. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, schon klar. Sie wollen natürlich, dass ihr Sohn da von der besten Seite und so. Habe ich gesagt, nee, unterhalten Sie sich mit dem Josia und dann werden Sie das rausfinden. Und die ist dann, hat sich mit ihm hingesetzt und hat immer zu solche Sachen gesagt wie, also Josia, du hast ja keine Arme und es ist schon ärgerlich. Und wann bist du denn wütend und wann ganz besonders bist du traurig? Und er hat einfach dazu nichts gesagt, ja. Und dann wollte sie schon aufgeben und dann sagt er, ah, jetzt fällt ihm doch was ein, worüber er sich wirklich mega geärgert hat. Und sie hat so richtig gesehen, sie zückt den Bleistift und denkt, jetzt kann sie endlich ihre Geschichte schreiben, die sie von ihm schreiben will. Und er sagt, gestern hat die Jemima gepupst. Und dann hat sie gesagt, ich war's. Das war wirklich ärgerlich. Und die ist erblasst, ja, und die ist dann gegangen. Weil sie hat das gar nicht ausgehalten, dass dieses Kind, was ja so ganz offensichtlich mega Einschränkungen hat, ja, dass dieses Kind da vor ihr sitzt und sagt, was willst du von mir? Weißt du, was ich mir wünsche? Neues Reitzeug. Das fragen ihn alle am Ende immer. Was wünschst du dir denn? Und natürlich hoffen sie oder denken sie, dass er sagt, na Arme, du Dummi, ja. Aber er hat noch nie Arme gesagt. Und er hat ein neues Interview gegeben und habe ich gesagt, ja, was willst du denn da als Überschrift haben oder als Textzeile? Und da hat er was gesagt, wo mein Mann und ich wirklich uns nur noch angeschaut haben und gesagt haben, das kann nicht wahr sein. Hat er gesagt, ich würde sagen, wir nehmen die Textzeile, mein Leben ist völlig unkompliziert. Und ich kann Ihnen sagen, das ist es nicht. Also für mich nicht und für ihn nicht. Ich habe ja schon jemand erzählt, wenn der Schnupfen hat, ne, dann ist man toujours beschäftigt, weil er kann sich nicht schneuzen, er kann nicht aufs Klo gehen, er kann sich kein Essen, kein Trinken holen, er kann seine Schultasche nicht aufmachen, er kann die, wenn er eine CD schauen will, kann er die nicht, wenn, also, sie müssen ihm alles holen, bringen, aufmachen, zurechtsetzen, also, das Leben ist nicht unkompliziert. Aber das ist das, wie er es lebt. Und mich fasziniert das, wie er diese Leben, Lieben, Leiden, Balance einfach hält. Selbst nach einer Operation, die sehr, sehr schwer war. Es wurde erst das rechte Bein komplett durchgesägt und neu zusammengesetzt. Er hat keine Kniegelenke. Und dann wurde das linke Bein nochmal komplett durchgesägt und gedreht und neu zusammengesetzt. Und das rechte Bein ist 18 cm kürzer eben als das andere. Und dieses linke Bein, das haben sie sehr komplex operiert, haben mehrere Sachen auf einmal gemacht und da konnte er sich auch schon artikulieren. Das andere Bein war, als er klein war. Und da hatte er wahnsinnige Schmerzen. Also wir haben ihn auf Morphin dann gesetzt, weil er es gar nicht ausgehalten hat. Und er lag dann praktisch, weil er nichts von der Schule verpassen wollte. Er wurde am ersten Ferientag operiert und hat dann 6 Wochen gelegen und ist am ersten Tag von der Schule, hat er gesagt, er zieht jetzt seine Schienen an, er geht doch nicht im Rolli in die Schule. Aber das war eine Zeit, die hat ihn also wirklich herausgefordert. Und mein Mann und ich hatten Angst, dass auch seine Seele da Schaden genommen hat. Und dann haben wir uns mit ihm zusammengesetzt und haben gesagt, Josia, wie geht's dir? Und wir haben ihm Dinge gegeben, die er kaputt machen darf. Einfach weil, wenn man keine Arme hat, kann man sich auch nicht so äußern. Ne? Man kann also nicht gegen irgendwas hauen oder treten, konnte er eh nicht, er war frisch operiert. Wir haben ihm Dinge gegeben, haben gesagt, mach die kaputt, lass deinen Ärger raus, rede mit uns darüber, was dich beschäftigt. Und dann hat er diese Dinge zerschmissen und hat dann gesagt, weißt du Mama, für einen 8-Jährigen hat mir Gott wirklich zu viel zugemutet. Und da ist mir echt das Herz so fast eingefroren, dass er das so formuliert. Und dann hat er gesagt, aber weißt du, Mama, wenn ich daran denke, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dann waren das wohl alles nur Peanuts. Und damit war das Thema für immer vom Tisch. Abgeschlossen. In Balance gebracht. Zu einem Gott, den er kennt, dem er vertraut, den er liebt und von dem er weiß, dass Gott auch ihn liebt. Er hat in einem Interview gesagt, auf die Frage, was bedeutet dir Gott, ist ihm bei dir ein Fehler unterlaufen? Hat er gesagt, nein, er wollte mich so schaffen und ich bin damit einverstanden, auch wenn es oft schwierig ist. Aber Gott ist Gott und mein Herr. Im Himmel werde ich sicherlich lange Arme und Beine haben und alles nachholen können. Ich versuche immer wieder herauszufinden, was ihn so stabil macht. Und für mich ist ein ganz großer Punkt dieser Selbstwert, den er so tief verinnerlicht hat. Diese Wertschätzung, dieses Wissen darum, dass er ja in Gottes Augen perfekt ist. Wir haben einen Film mit ihm gedreht, jetzt als er Teenie war, und der war echt grottig. Er war halt Teenie, er hat auf alle Fragen immer nur geantwortet, so auf die Hand gestützt. Ja, oh, ja. Und mein Mann und ich haben uns schon angesehen und gedacht, oh Gott, jetzt ist da ein ganzes Filmteam und er sagt immer nur, ja, ja, nee, ja. Und dann haben wir uns bei dem auch entschuldigt und haben gesagt, also es tut uns jetzt echt leid, ne? Der war früher so gesprächig, aber jetzt ist er halt in der Pubertät. Und dann sagte der, na, es ist völlig okay, das muss ja authentisch sein, der ist jetzt 13 oder was, das passt schon, der war da völlig entspannt. Und dann sieht der Josia diesen Film, und der Film endet und ich denke mir, was sagt denn jetzt? Und dann steht er auf und sagt, ich wusste nicht, Mama, dass ich so gut aussehe. Also das sind so Momente, wo ich weiß, ja, das ist nicht nur ein Spruch von ihm, sondern das hat er verinnerlicht. Die sollten sich in der Klasse mal Punkte geben, wie sie sich finden. Sie können sich vorstellen, was unser Kind sich gegeben hat. Überall 10. Und er war der Einzige in der normalen Klasse mit lauter normalen Kindern. Ich ziehe ihn jetzt nicht an, ich habe ihn einen wunderschönen Mantel mitgebracht, den ich auf der Stange habe hängen sehen, und den wollte ich unbedingt haben. Und der war sehr, sehr teuer. Und dann habe ich aber gesehen, dass der on sale ist und nur noch die Hälfte kostet. Dann habe ich ihn anprobiert und habe gedacht, ach, meine Farbe, der ist schön. Und dann habe ich festgestellt, dass der Druckknopf nicht geht in der Mitte. Und da bin ich hin zur Verkäuferin und habe gesagt, also ich finde den Mantel ganz schön, aber da poppt immer der Druckknopf da wieder auf. Und dann sagt sie, ja, hin und her, ja, dann kriege ich ihn für die Hälfte. Also ich habe 15 Euro für den Mantel bezahlt, der 80 gekostet hat. Und da ist mir aber etwas aufgefallen, was in unserer Gesellschaft ganz tief verankert ist. Wenn etwas einen Fehler hat, wenn es fehlerhaft ist, dann verliert es Wert, immens Wert. Ja, das fängt mit einem Webfehler an den Klamotten an, oder wenn jemand sein Make-up da abgeschmiert hat oder was. So ist unsere Gesellschaft. Wenn da etwas fehlt, wenn es nicht perfekt sitzt und so sein soll, wie wir uns das vorstellen, dann ziehen wir einfach, dann reduzieren wir den Wert. Und das ist etwas, was Josia noch nie gemacht hat. Er hat das nie in Beziehung gesetzt. Ich kann das nicht, also bin ich weniger wert. Weil er wusste immer, Gott liebt ihn bedingungslos. Und natürlich haben wir ihm das auch ausgedrückt. Wir haben gesagt, Josia, wir lieben dich wie verrückt. Wie verrückt lieben wir dich. Und wir haben auch immer gesagt, diese Behinderung, die hassen wir und die erschwert unser Leben. Aber du bist das Allergrößte und unser größter Schatz. Er weiß, wer er ist. Und er weiß, wo er hingehen kann, wenn er Probleme hat. Und diese Beziehung, die trägt ihn durch. Und nicht nur so, dass er griesgrämig durch den Tag geht, sondern mit Power. Er war knapp 4 Jahre alt, hatte er einen Traum. Und er kam in die Küche in der Früh und sagt, Mama, ich habe von Jesus geträumt. Ich habe gesagt, das ist ja super. Ich habe gesagt, was habt ihr denn so geredet? Und ich war damals heiß drauf, dass Gott irgendwie eingreift und einfach Heilung schenkt, in irgendeinem Bereich. Also wir waren die ersten 3 Jahre nonstop im Krankenhaus, aber nicht wegen den Beinen und den Armen, sondern er hatte Dauerdurchfall. Also blutigen Stuhl alle 3 Wochen, das war der Wahnsinn. Dann hat jemand am Tisch genießt, dann hatte er eine Lungenentzündung. Es war grausam. Ich habe wirklich so viel Zeit im Krankenhaus verbracht, es ist unglaublich. Jedenfalls hatte er diesen Traum und ich hatte gedacht, irgendwie, da kommt jetzt mal was rüber. Und dann sagt er, ja, ich habe mit Jesus über meine Beine geredet. Da habe ich gedacht, ja. Ja, habe ich gesagt, und, was habt ihr geredet? Sagt er, ja, Mama, ich habe ihm alles erzählt. Habe ich gesagt, ja, und? Und dann schaut er mich an, das werde ich nie vergessen, und dann sagt er, Jesus hat gesagt, er sagt es Gott weiter. Dann habe ich gesagt, ja, und? Und dann sagt er, Mama, das reicht. Und das ist etwas, was mich zutiefst berührt hat. Das reicht. Gott weiß es. Gott weiß um jeden Tag, wo er Schwierigkeiten hat, wo er feststeckt, wie es ihm geht. Das reicht, um eine Balance zu finden zwischen Leben, Lieben und Leiden. Josia hat mal zu einem Kind gesagt, das ihn sehr angestarrt hat, ich bin nicht kaputt. Und neulich, er sieht cool aus, er hat jetzt dickes, blondes Haar, so eine ganz hohe Tolle. Ich darf, obwohl ich kein Mädchen habe, darf ich immer frisieren mit Öl und allem. Es war ganz nett, wir gehen immer schwimmen und dann habe ich ihm die Haare geföhnt. Und da sagt eine Frau, die vorbeigeht, das können Sie bei ihm aber auch nicht mehr so lange machen. Habe ich gedacht, doch, doch. Jedenfalls, ja, er ist cool. Er wollte unbedingt eine Lederjacke haben und wir müssen ja alle Oberteile umnähen. Das sieht zwar aus von der Stange, weil das perfekt passt, aber wir müssen alles zum Schneider gehen und machen lassen. Jedenfalls hat er eine hautenge, knackenge schwarze Lederjacke und damit trat er dieses Schuljahr auf. Und das hatte seine Wirkung, also noch mehr als sonst. Und jetzt hat mir eine Mutter aus der Gemeinde erzählt, dass ihr Sohn nach Hause kam, ihr Kleiner, also der ist, glaube 4 oder so, Und sie ihr gesagt hat, Mami, warum hat mir Jesus nie so kurze Arme gemacht? Ich will auch so aussehen wie der Josia. Und da habe ich gedacht, das ist das erste Mal, dass er so toll ist, dass es jemand anders haben will. Aber das ist einfach seine Ausstrahlung. Das ist bei dem Kind angekommen. Dieses Kind da mit den kurzen Armen, das steht dermaßen im Leben, das ist total anziehend. Ja? Wir haben auch, da brauchen Sie nichts zu denken, wir haben Spießrutenlauf, sobald wir auf die Straße gehen. Ne? Die Leute zeigen mit dem Finger, die rufen uns hinterher. Kinder haben ihre Mama im Einkaufszentrum verloren, weil sie uns gefolgt sind. Josia wechselt an manchen Tagen, wo er es einfach auch nicht ertragen kann, wirklich die Seite. Ne, wenn da so eine Kindergartentruppe mit so 25 Kindern steht, die meiden wir. Das ist nicht auszuhalten. Das ist nicht böse. Aber wenn so 25 Kinder im Chor schreien, ah, hat keine Arme! Ja? Und dann auch noch dem Erzieher das klar machen und sagen, hast du es gesehen? Ja? Das ist furchtbar. Das ist eine furchtbare Situation. Und ich bin da auch wirklich erschüttert, dass ganz viele Eltern dann nicht eingreifen und ihr Kind beiseite nehmen und sagen, du Schatzi, das erkläre ich dir später. Zeig mal nicht bitte auf das Kind. Ja? Wir sagen das oft. Auch wenn wir im Restaurant sind, stehen manche Kinder dann stundenlang neben uns, während wir essen. Und wir haben auch Kinder schon weggeschickt und gesagt, weißt du, du hast gesehen, dass das Kind anders ist. Jetzt kannst du wieder gehen. Jetzt. Ich bin begeistert von ihm, weil er das so tief verinnerlicht hat und weil das funktioniert. Es ist nicht aufgesetzt, es ist etwas, was ganz tief in ihm drin wie eine Quelle sprudelt. Ich muss gestehen, ich bin schlechter als er. Ich habe lange Zeit überlegt, auch was ich wohl falsch gemacht habe, dass uns das passiert ist. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe viel Rebellion auch gegen Gott gehabt. Und gut, ich habe verstanden, dass Jesus keine Lebensversicherung hat und dass er zu etwas ganz anderem da ist und gekommen ist, als mir mein Leben abzusichern. Und ich muss immer wieder von Josia lernen, Gott bleibt Gott. Und da braucht man auch keine Bibelstellen sich zurechtbasteln. Das hilft alles nicht, wenn der Alltag so hart ist. Da kann man, das kriegt man nicht intellektuell hin. Und ich habe einfach oft, ich hasse verschiedene Situationen. Zum Beispiel manchmal gehe ich gerne allein ins Restaurant, weil ich dann einfach nicht durch diese Blicke durch muss. Einfach, ich bin manchmal auch müde und frustriert. Einfach, dass ich jeden Tag das Gleiche machen muss, dass ich gar nichts anderes mehr machen kann, außer Josia. Und ich hatte im letzten Sommer vor den Ferien wirklich eine große Erschöpfung, auch einen großen Frust. Ich habe gesagt, jetzt werde ich 45 und ich mache immerzu nur Josia. Und auch wenn das Ergebnis von ihm toll ist, ist es manchmal einfach frustrierend. Vor allem, ich hatte ja so einen tollen Job. Also, das ist ein toller Job. Oft drei Jobs, die verschieden waren, die einfach Spaß gemacht haben. Und ich bin auf ein Seminar gefahren, weil ich gemerkt habe, ich muss mir unbedingt eine Auszeit nehmen. Ich muss das mit Gott wieder mal klären. Und dann bin ich zu einem Seelsorgepaar gegangen, die für mich gebetet haben. Und das waren so zwei ganz alte Leute. Und irgendwie hatte jemand von unserer Situation erzählt und hatte im Seelsorgeteam gefragt, wer sich das zutraut. Und da hatte sich nur dieser alte Mann gemeldet. Die anderen haben gedacht, oh Gott. Und dieser alte Mann, der hat mich so, also der hatte hauptsächlich gebetet, hat mich mit so viel Liebe angeschaut und hat gesagt, Wiebke, also ich habe für dich gebetet und ich habe einen Vers aus Hiob. Sag ja, das ist passend. Wahrscheinlich jetzt praktisch diese letzte Hiob-Stelle, wo es heißt, ja, ich habe dich nicht gekannt, aber jetzt habe ich dich mit, ne? Es wird alles gut. Und ich habe erwartet, dass er diese Stelle zitiert. Und dann sagt er, nein, nein, ich habe eine Stelle aus Hiob 3, 25. Ich wusste nicht, was da steht, aber jetzt weiß ich's. Und dann sagt er, ich lese es dir vor. Und dann liest er vor, das, wovor ich mich am meisten gefürchtet habe und das, wo ich am meisten Angst hatte, dass es eintritt, das ist mir geschehen.
Das ist aus Hiob 3. Und dieses ganze dritte Kapitel steht der Hiob so da und sagt, so ein Mist! Ich hätte nicht geboren werden sollen. Also es hat eine solche Tiefe, eine solche Verzweiflung, einen solchen Ausdruck von, es ist unerträglich. Und das Schlimmste praktisch, was ich mir vorstellen konnte, ja, das ist eingetroffen. Und das war etwas in der Zeit auch mit Josia, es sind immer zu, ist da was schiefgegangen. Und dann hieß es immer, oh Frau Topf, das ist die ganzen letzten 25 Jahre nicht bei uns schiefgegangen. Sag ich, super, da kann ich mir echt was verkaufen jetzt. Auch zu dieser Erkrankung. Ich meine, wieso kriegen zwei junge, gesunde Leute so ein Kind? Ja, die Verwandtschaft nicht krank, kein Gendefekt, kein gar nichts. Hieß es immer, Sechser im Lotto. Sag ich, spitze, das ist ganz toll. Und ich habe gemerkt, diese jahrelange, immer wieder eine neue schlechte Botschaft auch, ja, wo man gedacht hat, ah, na, nicht das noch. Und dann kam das auch noch. Und dann haben wir gedacht, na, wenigstens das läuft. Und dann ging das auch noch schief. Und es hatte sich so tief auch als Bitterkeit in meinem Herzen vergraben. Und dann hat er gesagt, Wiebke, du kannst es jetzt einfach entscheiden, ob du das loslässt. Und dieses Wort hat einfach so viel bei mir gelöst, weil ich gemerkt habe, ja, da bin ich an dem Punkt dran. Und dann hat er gesagt, weil das ein ganz wichtiger Punkt war, sprich mir nach, ich fürchte mich nicht mehr vor schlechten Nachrichten. Und dann habe ich das versucht, sage ich, kann ich nicht sagen. Ich fürchte mich so sehr vor schlechten Nachrichten, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe seit 14 Jahren, kriege ich dermaßen schlechte Nachrichten, immer zu. Ich kann das nicht sagen. Und dann hat dieser alte Mann gesagt, ich stehe hier so lange, bis du es gesagt hast. Ich habe Zeit. Und nach dem dritten, vierten Mal habe ich unter wirklich Tränen und mit erstickter Stimme gesagt, ich fürchte mich nicht mehr vor schlechten Nachrichten, weil ich weiß, dass mein Gott größer ist. Und das hat mich so befreit. Und der Punkt ist, ich habe seitdem schon noch schlechte Nachrichten. Das ist immer das, so funktioniert Christsein eben auch nicht, ne? Dass man sagt, ich mache das jetzt, dann kommt nichts mehr. Es kamen schlechte Nachrichten, aber ich merke, ich gehe ganz, ganz anders damit um. Und Gott versteht auch, dass mir das schwer gefallen ist und ist einfach nur da für mich. Ich möchte noch eine andere Begegnung erzählen, die mir wirklich, ja, auch sehr geholfen hat, Gott zu verstehen. Ich war eben im Krankenhaus bei der Entbindung, ich hatte einen Kaiserschnitt, weil ich auch gesagt habe, ich möchte nicht noch, dass bei der Entbindung dann irgendwas schief geht und er einen Sauerstoffmangel hat oder sich in der Nabelschnur verfängt oder was da alles gibt. Ich möchte eine Vollnarkose und einen Kaiserschnitt. Ich möchte es auch nicht mitkriegen. Weil ich war fix und fertig. Und dann ist leider noch was schief gegangen und dann haben sie mich noch 90 Minuten operieren müssen. Und dann kam ich ziemlich malat auf mein Zimmer und ich hatte denen mitgeteilt, ich habe nur zwei Bettzimmer, aber ich sag's Ihnen, wenn Sie mich mit einer Frau zusammentun, die gerade ein frisches Baby entbunden hat, dann klappe ich zusammen. Bitte tun Sie mir das nicht an. Legen Sie mich nicht in ein Zimmer mit einer Frau mit einem gesunden Kind, wo dann die Verwandtschaft kommt und Blumen bringt es. Das halte ich nicht aus. Und haben sie mich in ein altes Zimmer ganz hinten am Gang alleine. Und mein Mann war die ganze Zeit bei mir, weil es mir so schlecht ging. Und ich konnte ja auch nicht aufstehen. Ich hatte ja den Schnitt und einen Sandsack drauf. Und Josia war bei mir im Zimmer, weil es ihm sonst gut ging. Und mein Mann sagte, du Wiebke, ich muss mal dringend heim zum Duschen. Ich lasse dich mal kurz allein. Ich komme gleich wieder. Du hast ja die Klingel. Und eine Schwester war noch dabei. Und die sagte, ja, Frau Tropf, dann klingeln Sie einfach. Wir kommen, wir machen. Das ist gar kein Problem. Mir war extrem übel auch nach dieser ganzen Geschichte und ich war in der Nacht vorher zweimal kollabiert und dann fing Josia an zu schreien und ich musste mich übergeben und ich habe die Klingel gedrückt und es kam niemand und ich weiß ja, mein Mann ist Arzt, ne? Ich weiß, dass Krankenschwestern jetzt nicht immer zu rennen können und habe gedacht, es dauert halt, aber es kam niemand. Dann habe ich angefangen zu schreien und um Hilfe zu rufen. Und es kam niemand. Und so ging das so lange, bis mein Mann vom Duschen wieder daheim war. Und diese Situation, weiß nicht, ob Sie das verstehen können, aber die hat mich mehr fertig gemacht als viele andere Sachen. Ich habe zu Gott gesagt, kannst du nicht mal so eine Scheiß? Ah ja, dann hat sich rausgestellt, die Klingel war kaputt. Die Klingel war kaputt. Das war, also es waren nicht die Schwestern, die nicht kamen, die Klingel war kaputt. Und dann, ich war so sauer auf Gott, ich habe gesagt, kannst du nicht mal dafür sorgen, dass so eine Scheißklingel funktioniert bei mir? Muss bei mir auch noch die Klingel kaputt sein? Und das habe ich so richtig als Ärger mit mir rumgetragen. Ich habe gemerkt, wenn ich das nicht wieder wegkriege, das blüht so richtig auf. Das nimmt mir die Luft zum Atmen. Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, Gott, du musst mir begegnen. Du musst mir erklären. Einfach diese Situation erklären. Ich kann das jetzt nicht einfach so loslassen. Und dann bin ich selten Gott so aktiv begegnet. Ich habe ein Bild gesehen, wo ich in einem Krankenhausbett liege und Jesus sitzt an meinem Bett und weint. Und das hat mich so berührt, weil er war da und ihm hat es auch geschmerzt. Es hat ihm leid getan. Und da habe ich etwas verstanden. Jesus sitzt nicht im Himmel und regiert und macht bum bum, sondern jedes Mal, wenn es ihnen schlecht geht, dann tut ihm das leid. Dann sitzt er daneben und leidet mit ihnen. Und das ist etwas, was mein Leben wirklich verändert hat. Weil ich gemerkt habe, ich bin ihm nicht egal, er hat mich nicht vergessen. Er ist da, er liebt mich immer noch. Und das Entscheidende ist für mich geworden, ihm das zu glauben. Zu glauben, dass er ein guter Gott ist. Dass er mich wirklich von ganzem Herzen liebt. Und das alleine trägt. Und ich habe neulich die Evangelien durchgelesen und ich hasse diese Geschichte mit dem Sturm, wo Jesus mit den Jüngern auf dem Meer ist und er schläft. Das ist eine Geschichte, die mich immer wieder ärgert. Und ich sage, meine Güte, hast du Jesus im Boot und er pennt, ja? Und dann geht das Ding auch unter und du musst ihm sagen, Herr, interessiert es dich nicht, dass wir ersaufen? Und Jesus sagt dir dann, was sagt er? Ah, oh, schade, dass ihr nicht glaubt. Und das sagt er ganz, 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 ganz oft. Und ich habe danach geforscht, was das heißt, wenn er sagt, dass ihr nicht glaubt. Was sollen wir denn glauben? Dass wir nicht glauben, dass er der Sohn des höchsten Gottes ist, des lebendigen Gottes, und dass er alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und diesen Glauben belohnt er bei dem Hauptmann, der bei ihm vorbeikommt und sagt, brauchst nicht vorbeikommen, ich weiß, du bist der Chef hier, du musst nur ein Wort sagen, dann wird sich alles ändern, mein Knecht wird gesund werden. Und wenn wir das glauben, wenn wir ihm diesen Anspruch wieder geben und sagen, ja, ich glaube, dass du der Herr der Herren bist, egal wie mein Leben aussieht, dann belohnt es Gott und sagt, das ist ein Glaube. Sogar wie die Frau, die gedacht hat, ich muss ihn nur berühren. Das wird funktionieren. Ich muss da nur irgendwas anfassen bei ihm. Dann wird meine Tochter, dann wird ich gesund werden. Und er hat auch diesen Glauben belohnt und hat gesagt, ja, wenn du glaubst, dass so wenig für dich ausreicht, dass so viel passiert, dann bekommst du es. Ich habe nur noch einen Ort, wo ich hingehen kann, wenn es mir schlecht geht und auch wenn es mir gut geht. Das ist Jesus Christus. Und eine enge Beziehung mit Jesus ist etwas Wunderbares, weil diese Liebe einfach etwas freisetzt und unser Leben verändert und wir auch ein verändertes Leben führen. Wir sind freigesetzt, alles Mögliche auch zu tun. Ich merke das beim Josia, der ist nicht begrenzt. Obwohl er diese Wahnsinnsbehinderung hat. Er denkt auch gar nicht drüber nach, was er alles nicht kann. Er hat 2011, Silvester, hat er gesagt, Da haben wir als Familie drüber geredet, was wir so für Träume haben, was wir verwirklichen wollen im nächsten Jahr. Und dann hat er gesagt, ja, er will Schwimmwettkämpfe schwimmen. Da habe ich gesagt, ja, wie? Er konnte schwimmen, mein Mann hat ihm das mühsam beigebracht. Das ist schwierig, ne? Ohne Arme, ohne Knie, das müssen Sie mal versuchen, das ist echt schwierig. Naja, habe ich gesagt, das ist, ja. Und ich habe eigentlich gedacht, nächste Woche hat er es wieder vergessen und dann kann ich das einfach so wegschieben. Jede Woche hat er danach gefragt und hat gesagt, Mama, melde mich wo an, wo ich Wettkämpfe schwimmen kann. Da habe ich gesagt, ja gut, ich versuch's. Dann habe ich zu Gott gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich das machen soll. Ja? Und ganz ehrlich, wenn Sie anrufen und sagen, also hier ist Topf, mein Kind würde gerne bei Ihnen, ja, und das hat keine Arme und steife Beine. Ich sage Ihnen, dann sagen die, dann hören Sie gar nichts an der Leitung und dann sagen die, das geht nicht. Also sie haben noch gar nicht gesehen und sagen, das geht nicht. Jedenfalls habe ich zu Gott gesagt, du musst das für mich organisieren, ich kann es nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich rufe jetzt den ersten Verein an. Und dann rufe ich den ersten Verein an und der sagt, oh, das ist ja schön, dass Sie anrufen. Wir hatten gestern eine Vereinssitzung und haben eine Abteilung gegründet, wo behinderte Schwimmer Wettkämpfe schwimmen können. Ich sage, okay, das war's. Er soll zum Vorschwimmen kommen, wir werden schon sehen. Mittlerweile, er wird jetzt dieses Jahr wieder geehrt in Erlangen, inzwischen mit der silbernen Medaille, weil er dieses Jahr wieder 8 deutsche Rekorde geschwommen hat. Er ist in den C-Kader der Nationalmannschaft aufgenommen, hat einen Europarekord gebrochen, letztes Jahr im November. Und ich sage immer, wer nicht mehr glaubt, wer nicht mehr am Wunder glaubt, der muss mal mit uns schwimmen gehen. Es kommt nachher noch ein Film, da sieht man ihn im Wasser, das ist nichts dagegen, wie er jetzt schwimmt. Er schwimmt so und mit der Hüfte und er hat jetzt angefangen, Schmetterling zu schwimmen. Also das ist dieses, ne, wo die Leute mit den Armen, mit beiden Armen rauskommen und hinten die Füße. Das müssen Sie sich vorstellen, der hebelt sich mit seinem ganzen Oberkörper aus dem Wasser. Und wir haben ein Foto auf den internationalen deutschen Meisterschaften in Berlin. Da hat ihn ein Fotograf fotografiert. Der ist ja bis hierher aus dem Wasser. Und er sieht aus, als hätte er Arme. Es ist so unglaublich. Also ich bin begeistert und das ist etwas, wozu ich Sie ermutigen möchte. Ich möchte Sie ermutigen, dass Sie glauben, dass es einen Gott gibt, der an Ihnen mehr als nur interessiert ist, der Sie wahnsinnig wie verrückt liebt. Das bringt aber nichts, wenn Sie darauf nicht antworten, beziehungsweise wenn Sie das nicht annehmen. Und dann wird Ihr Leben so freigesetzt sein, weil es wird so wurscht sein, was andere von Ihnen denken oder was Sie selber über sich denken, was Sie können oder nicht können. Sie werden Möglichkeiten haben, die weit darüber hinausgehen, was Sie jetzt haben, weil Jesus in Ihrem Leben ist. Und mein Mann, das ist eine Sache, die mich auch immer wieder neu berührt. Als Josia geboren worden ist, der liebt Kinder, also der ist Kinderarzt, der hat ihn so gehalten und nur der Blick alleine hat einen zum Schmelzen gebracht, ja, wie er ihn angeschaut hat. Und dann hat er einmal, als er ihn so hatte und ihn angeschaut hat, gesagt, Josia, wenn ich könnte, du würdest beide meine Arme bekommen. Und das hätte er gemacht. Mein Mann hätte seine Knie hergegeben, seine Arme hergegeben für sein Kind, das hätte er gemacht. Und wissen Sie, Jesus hat es genauso. Jesus hat sie angeschaut und hat gesagt, alles würde ich geben, um mit dir Beziehung zu haben. Damit du ein Leben leben kannst, trotz Handicap, das perfekt ist. Und Jesus hat es gemacht. Jesus hat sein Leben gegeben. Jesus hat sein Leben gegeben, um ihnen ein Leben zu ermöglichen, das weit darüber hinausgeht, als das Leben, was sie jetzt momentan führen. Mit einer Liebe, mit einer Wertschätzung, mit einer Achtung, mit einer Begeisterung für sie persönlich, für all das, was sie können und machen. Und das ist, ich halte viele Reden bei Frauenfrühstück und dann frage ich immer, wer würde sich denn so von der Note her bei Gott so irgendwie eine Punkte geben? Und wir sind maximal auf 5 Punkten gekommen. Weil wir alle denken, wir stehen morgens auf und Gott sagt, oh, jetzt hat sie schon wieder keine stille Zeit gemacht. Oh, Bibel gelesen hat sie nicht. Oh, jetzt hat sie geflucht beim Autofahren. Oh, dann war sie unfreundlich zu ihrem Kind. Ich habe so eine schöne Karte, da steht drauf, bis jetzt ist noch alles gut. Ich habe nicht geflucht, da, und dann werden alle guten Sachen aufgegeben. Aber Gott, in 5 Minuten stehe ich auf, dann brauche ich wirklich deine Hilfe. So ist es bei uns allen. Und das Interessante ist, dass das nicht stimmt. Wir haben keinen Gott, der hinter ihnen steht und immer zu die Stirn runzelt und sagt, ah, oh, Mann, sie weiß es doch besser. Das ist nicht wahr, sondern wir haben einen Gott, der ihnen die vollen 10 Punkte gibt, jeden Morgen. Und biblisch heißt das, Gott sättigt uns, wie es in den Psalmen heißt, mit seiner Gnade, jeden Morgen. Und sättigen heißt, dass wir satt sind, dass wir nicht irgendwo anders uns Nahrung holen müssen, sondern dass wir sagen, wir sind satt, es reicht. Und das möchte er jeden Tag mit ihnen machen. Dafür brauchen wir eine Beziehung mit Gott und dafür müssen wir ihm unser Leben übergeben und eine Beziehung mit ihm führen. Und das ist gar nicht so schwierig, wenn man dabei ehrlich ist und transparent, wenn man Freunde und Geschwister hat, die einem dabei helfen und unterstützen, dann kann das gelingen. Bevor ich die Möglichkeit einfach dazu heute gebe, zum Abschluss nochmal ein Film von Josia, den er an seiner Taufe, den haben wir zu seiner Taufe machen lassen. Da stand er und hatte alle seine Klassenkameraden eingeladen, seine Ärzte, seine Therapeuten, alle, die ihn bis dahin begleitet hatten. Und dann hat er sich da vorne hingestellt, ohne Schiene, mit 2 verschiedenen Füßen. Es sah jämmerlich aus, ganz in weiß. Und hat gesagt, er möchte jetzt öffentlich kundgeben, dass er von ganzem Herzen Jesus Christus nachfolgt. Und diese Entscheidung können Sie jeden Tag fällen. Und das verändert Ihr Leben. Das glaube ich.